Gibt es für euch Orte, wo ihr nicht gerne hingeht? Für mich gab es die schon früher. Manchmal war mir die Schule ein Grauen, wenn irgendetwas anstand, was mir Schwierigkeiten bereitete. Manchmal ging ich auch nicht gerne zu meiner Arbeit, diese Knochenmühle. Aber wenn ich zum Beispiel daran denke, ins Gefängnis, da will wahrscheinlich niemand von uns gern, zumindest nicht einsitzen. Beim Monopoly-Spiel kann es passieren, gehen Sie ins Gefängnis oder Sie sind nur zu Besuch. Aber es ist eben ein Spiel. Und kann man auch nicht vorstellen, dass das Gefängnis immer positive Auswirkungen hat auf die, die dort einsitzen. Manchmal wird gesagt, sie kommen heraus schlimmer als vorher, weil sie dort den negativen Einflüssen anderer ausgesetzt sind. Im Idea Spektrum vom 24. Oktober war eine interessante Mitteilung auf der letzten Seite. Da sagte einer, der im Gefängnis war, der Gefängnisaufenthalt hatte einen positiven Einfluss auf mein Leben. Und noch nie habe ich mich Gott zu nahe gefühlt. Das sagte Thomas Mittelhoff, ehemaliger Ex-Manager und Spitzmann der deutschen Wirtschaft, verurteilt wegen Untreue. Ja, und heute denken wir auch über Teile eines Briefes nach, den es nicht geben würde, hätte sein Autor nicht im Gefängnis gesessen. Wir wollen einen Text lesen aus dem zweiten Brief an Timotheus, ab dem Kapitel 1. Wir sind ja also in einer Predigtreihe, und jetzt ist eben genau dieser Text dran. 2. Timotheus 1, 2 ab Vers 1. Da heißt es, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf das er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in welchem ich Trübsal leide, bis zu Banden wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Seligkeit erlangen, die in Christo Jesu ist, mit ewiger Herrlichkeit. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, so werden auch wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Nochmal einige Gedanken zum Hintergrund dieses Briefes. Paulus war ja mehrfach im Gefängnis. Geradezu spektakulär ist uns vielleicht in Erinnerung die Inhaftierung in Philippi. Das war nur eine Nacht, aber gerade diese Nacht hat ausgereicht, um einen Menschen zu bekehren. Mit seiner Familie, ja geradezu mit seinem ganzen Haus. Dann kommt die Gefangenschaft in Caesarea und anschließend in Rom. Dort war Paulus in leichter Haft, er hatte Besuchserlaubnis und aus dieser Haft heraus sind auch die Briefe geschrieben worden an die Gemeinden in Ephesus, Kolossee und Philippi und der Philemonbrief. Also eine segensreiche Zeit, wenn jemand Zeit hat und Briefe schreiben kann. Ja, und der zweite Timotheusbrief, aus dem unser heutiger Text entnommen wurde, entstand in einer sehr schwierigen Zeit. Im Jahre 62 war Paulus aus seiner Haft entlassen worden Und er setzte seinen Dienst in den Gemeinden fort, in Kleinasien, so etwa 3 bis 4 Jahre. Und dann war der große Brand in Rom im Jahre 64, die Christenverfolgung setzte ein und er wurde erneut gefangen genommen. Sein Mitarbeiter Timotheus wirkt in dieser Zeit in Ephesus. Ja. Und der Glaube an Jesus Christus wurde zu einer gefährlichen Überzeugung und viele Gläubige mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen. Und so hat sich damals das Zeichen für die Christen der Fisch herausgebildet. Also wenn 2 Menschen auf einer Bank saßen oder sich irgendwo trafen, da haben sie halt diesen Fisch in den Sand gemalt, als Erkennungszeichen. Und wenn der andere das nicht bestätige, zack, zack, war es wieder weg. Kein Beweis mehr da. Und so hat ja auch der Herr Jesus gesagt, diesem Geschlecht wird kein anderes Zeichen gegeben werden als das des Propheten Jona, der 3 Tage im Leib des Fisches war. Deswegen dieses Fischzeichen. Damals ein Geheimzeichen, heute tragen wir es an der Kleidung oder eben auf dem Auto. Ja, auch die Beziehung zu einem christlichen Verkündiger wie dem Apostel Paulus war in dieser Zeit nicht ungefährlich. Und manche Christen mieden darum den Kontakt mit ihm und versuchten im Alltag als Christen nicht weiter aufzufallen. Da schreibt er auch, im 1. Kapitel, ich wiederhole das nochmal, du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Alle sind sie weggelaufen. Er war ganz allein da. So, auch bei dem Herrn Jesus, wo es heißt, alle verließen ihn. Es muss traurig sein, wenn man keinen Beistand hat. Oder vielleicht in Gedanken weiß, die sind jetzt im Gebet zusammen. Und beten für mich, dass ich stark bleibe, dass ich durchhalte, dass ich treu bleibe. Ja, und in dieser Situation schrieb der Apostel Paulus jeden Brief, den wir als den 2. Timotheusbrief kennen. Und er ermutigt seine Mitarbeiter darin, dem Glauben an Jesus Christus treu zu bleiben. Und auch die Beziehung zu seinem geistlichen Vater, also dem Paulus, nicht aufzugeben. In diesem Zusammenhang stehen jene Verse, die wir heute betrachten wollen. Ich habe da 4 Gliederungspunkte gefunden. Erstens, Ermahnung angesichts von Verfolgung und Leiden, fest im Glauben zu bleiben. Treue Mitarbeiter im Reich Gottes entstehen nicht von selbst, sondern die müssen herangebildet werden. Sie wachsen. Und wir sollen für die Arbeiter in der Ernte beten, das sagt mal der Herr Jesus. Wir können das nachlesen im Lukas 10, Vers 2. Aber zur gleichen Zeit hat natürlich eine Gemeinde auch die Aufgabe, gezielt solche Mitarbeiter zu erkennen und heranzubilden, zu schulen, dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden. Und der private Dienst von Jesus und Paulus war eben von diesem Jüngerschaftsdienst geprägt. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Stark zu sein und mutig zu sein, haben wir schon oft gelesen in der Bibel. Wir haben das Buch Josua betrachtet, wo Mose dem Josua sagt, sei mutig und stark. David übergibt den Herrscherstab, das Zepter an seinen Sohn Salomo und er sagt auch, sei stark und mutig und sei ein Mann. Hat mich das immer erinnert an meine Lehrzeit. Musste ich mal für eine Woche zu einem Schmied in die Lehre, zur Ausbildung. Und dann sagt der Junge, das wird nichts. Du musst zupacken wie ein Mann und du musst zuschlagen wie ein Mann. Nur dann ist das Eisen formbar. Ansonsten entweder fällt dir das aus der Zange oder es ist schon kalt, bevor du überhaupt etwas verformen kannst. Zuschlagen wie ein Mann. Handle wie ein Mann. Alles fest im Blick haben. Und wenn es mal daneben geht, ist nicht so schlimm, dann wird es eben halt wiederholt. Dafür ist die Ausbildung, dafür ist die Lehre da. Mutig und stark zu sein. Und da sagt er auch, mein Kind im Glauben. Also auch ein Timotheus war noch in der Ausbildung. Geistliche Stärke kommt durch die Gnade Gottes allein. So lesen wir das auch in unserem Text. Ich möchte nur eine Bibelstelle anführen aus Apostelgeschichte 20. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes, zu bezeugen. Also hier auch schon ein Blick vielleicht auf Gefangenschaft, auf Drangsale, auf Leiden, auf Tod. Darauf nehme ich keine Rücksicht. Der Dienst ist mir wichtig, in der Gnade zu stehen und das Wort zu sagen. Jüngerschaft beginnt und wird getragen von der tiefen Beschäftigung mit dem Evangelium. Die Gemeinde in Rom hat der Apostel Paulus nicht begründet. Aber er wusste von dieser Gemeinde und er hat sie schon mal gestärkt. Im Jahre 60, 61 hat er ihnen einen Brief geschrieben von Korinth aus, um sie zu ermuntern, zu stärken. Heißt es auch, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Das war seine Absicht. Zu euch möchte ich hin, euch möchte ich kennenlernen und euch möchte ich stärken. Das ist dann, dass er es dann als Gefangener getan hat, das war sicher nicht sein Plan. Aber es lag in Gottes Plan. Im Evangelium erfahren wir die zwiefältige Gnade Gottes. Das ist erstens die Gnade der Vergebung. Epheser 1, Vers 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und zweitens erfahren wir die Gnade der Befähigung. 2. Korinther 9, Vers 8, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Hier kommt Paulus zum Kerngedanken seiner Vorstellung von Jüngerschaftstraining in der Gemeinde. Timotheus hatte ein intensives Lehrer-Schüler-Verhältnis zu Paulus. Klar, er war ja mit ihm auf einer ganzen Missionsreise. Vielleicht über Jahre. Und er hat auch immer mal einzelne Aufträge bekommen, sie auszuführen. Aber immer wieder kehrte er zu Paulus zurück und wurde neu geschult. Dazu kamen auch noch viele Glaubensvorbilder, mit denen Paulus seinen Schüler Timotheus konfrontiert hatte. Aber die Hauptsache, die Timotheus von seinem Lehrer gelernt hatte, war das Evangelium. Ich wiederhole nochmal aus 2. Timotheus 1, Vers 11, das Evangelium, für das ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Immer wieder dieses Ermahnen, denke an das. Vielleicht hat Timotheus auch alles aufgeschrieben, was er von Paulus gehört hat. Also ich hätte es gemacht. Leider sind eben diese Aufzeichnungen nicht erhalten. Das wäre nochmal eine große Bereicherung. Ja, und das Evangelium, was er von Paulus empfangen hat, was er gehört hat, das sollte er auch jetzt wieder anderen Menschen anvertrauen. Das Wort Anvertrauen drückt ein intensives Lehren einzelner Menschen aus. Neben dem allgemeinen Dienst im Wort sollte sich Timotheus natürlich auch nach treuen Menschen umschauen, in die er besonders investierte, die er im Blick hatte, die er als befähigt ansah, begabt, eben das Wort weiterzusagen. So nach dem Schneeballprinzip, ich habe das Evangelium gehört, ich bin befreit, ich habe mich kundig gemacht in der Bibel und jetzt sage ich es anderen weiter. Und auch die sagen es wieder anderen weiter, bis eben das Wort Gottes weltweit im Umlauf ist, um die ganze Welt läuft und die Herzen der Menschen erreicht. Und so ist das Praktische auch geschehen. Timotheus hatte zwei Aufgaben. Also sich nach treuen Menschen umschauen, beziehungsweise im Gebet sie zu erkennen und ihnen das Evangelium so intensiv zu lehren, dass es als ihnen anvertraut erachtet werden konnte und dass sie fähig waren, auch andere zu lehren, es anderen weiter zu sagen. Und genau diese Form des Jüngerschaftstrainings ist das neutestamentliche Modell für die Herausbildung von geistlichen Lehrern. Und das ist das, Der Kontext dazu ist die Gemeinde in Ephesus. Jeder in der Gemeinde, unabhängig von seiner Position, kann diesen Jüngerschaftskurs beginnen. Als Material eignet sich gemeinsames Bibelstudium und die theologisch tiefe, evangeliumszentrierte Literatur. Um herauszufinden, ob jemand treu ist, kann man einem Menschen klare und kleine Aufgaben geben und sehen, ob und wie er sie erfüllt. Punkt 2 in diesem Text, die Verkündigung des Evangeliums fordert den ganzen Menschen. Vers 3 heißt es, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Es ist schon erstaunlich, welche Vokabeln Paulus für die Nachfolge Jesu Christi benutzt. Und er bezeichnet sich selbst oft als ein Sklave, als ein Knecht Jesu Christi. An die Römer schreibt er, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen aus Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und er bezeichnet die Jünger Jesu auch als Soldaten. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, auf dass er dem gefalle, der ihn angeworben hat. So heißt es im 4. Vers. Für Soldaten ist es kennzeichnend, dass sie schwierige Umstände durchstehen müssen. Ich habe selber mal als Soldat gedient und ich habe schwören müssen, tapfer, wachsam, gehorsam, ehrlich, kampfbereit zu sein. Dazu habe ich mich verpflichtet. Ich dachte, ja, das passt auch auf die Nachfolge Jesu. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und ich will wachsam sein. Ich will auch wachsam sein über andere, über meine Mitmenschen, dass sie auf dem Weg bleiben. Ich will deinem Wort gehorchen. Ich will ehrlich sein, wenn ich gefragt werde, was ist das, woran du glaubst, auch wenn es mich vielleicht etwas kostet, wenn es Spott kostet oder auch Nachteile. Und ich will tapfer sein, tapfer den Glauben verteidigen. Ein Soldat muss auch fechten können, übertragen. Er muss Anfechtung aushalten können und in Anfechtungen bestehen, also stark sein. Also besonders braucht man Schild dafür. Schild, der uns schützt vor den Pfeilen des Bösen. Und wer Kriegsdienste tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Das christliche Leben wird von Paulus als Kriegsdienst bezeichnet. Und er sagt auch, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Mächte der Finsternis. Also ihr könnt euch noch so gut ausrüsten für euer tägliches Leben. Ihr müsst den Schild des Glaubens nehmen. Nur dann seid ihr geschützt. Nur dann könnt ihr bestehen. Und er hat auch keine Gruppe von elitären Christen vor Augen, sondern ganz normale Christen, die Gemeinden. Und es geht ihm hier um die Sicht und die Entbehrungen eines Soldaten. Wir haben als Soldaten Christi eine Aufgabe, das Evangelium zu lernen und weiterzugeben. Das ist oberste Priorität in unserem Leben, in unserer Nachfolge, in unserem Dienst und nichts sollte uns davon ablenken. Wir sollten uns immer wieder die Frage stellen, wie kann ich bestmöglich das Evangelium selber tiefer lernen und wie kann ich es bestmöglich anderen anvertrauen. Das ist ein Filter, durch den wir viele Dinge sehen und viele weltliche Dinge werden da herausfallen, die zwar nicht falsch sind, aber nicht dem Ziel entsprechen, wofür Jesus uns in den Dienst gestellt hat. Jesus hat uns ewiges Leben geschenkt, aber wir werden nicht in einer Kreuzfahrt in den Himmel segeln. Viele Menschen müssen auf vieles verzichten im Leben. Also sei es, dass sie eingespannt sind im Dienst für einen Dienstherrn, für eine Firma, der sie über alle Maßen herausfordert und ihre Zeit in Anspruch nimmt. Und sie sagen dann, also wenn wir Rentner sind, dann holen wir alles nach. Dann sehen wir uns alles das an, was uns verwehrt war. Ja, und dann kommt das Rentenalter und dann ist der Terminkalender wieder voll oder sind andere Dinge. Man sagt sich, warum klappt das nicht, diese Ziele? Aber dieses eine große Ziel, dass wir ewiges Leben haben und dass wir dann alles nachholen. Das sagt uns der Jesus zu. Er hat uns ein heiliges Gut anvertraut. Und das sollen wir weitergeben. Und Paulus geht es auch hier nicht darum, dass die Geschäfte des Lebensunterhalts unwichtig sind. Natürlich muss man sich sorgen. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, schreibt er einmal in einem Brief. Und er hat das sogenannte Zeltmacher, als Zeltmacher-Evangelist, sich selbst den Lebensunterhalt verdient. Er wollte keinem zur Last fallen. Ich lasse mir nicht nachsagen, dass ich mich aushalten lasse von anderen. Ja, wichtig ist, unser Lebensunterhalt zu sorgen. Jesus hat uns in seinen Dienst gestellt und er wird auch über alles von uns Rechenschaft fordern. Die Freude und Freiheit zu diesem Dienst kommt aber nur aus der Gnade Gottes, weshalb sie von Paulus an den Anfang und das Ende gestellt wird. In Vers 5 heißt es, und wenn aber auch jemand an Wettkämpfen teilnimmt, so empfängt er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Die Kultur zu Paulus Zeiten, besonders in Griechenland, war begeistert von den Olympischen Spielen. Auch hier ist erstaunlich, dass Paulus diesen Gedanken auf das christliche Leben überträgt. Und er geht ganz natürlich davon aus, dass sich das Leben in der Nachfolge Jesu dem harten Training eines Athleten vergleichen lässt. Hier geht es ihm jedoch auch um den Gedanken der Treue und der Geduld. Und Leistungssportler sind immer in Versuchung, gute Leistungen durch stimulierende Mittel zu erreichen. Also das Doping ist ja immer wieder in aller Munde. Und es wird immer vermutet, der gewinnt, der ständig gewinnt, na, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das sind bestimmt unlautere Mittel im Spiel gewesen. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Lauf in der Schule zu absolvieren. Das war eine Runde und da konnte man abkürzen. Und einige haben das auch genutzt. Ich war auch in der Versuchung, eigentlich bist du dumm. Du läufst die ganze Runde und andere tragen den Siegespreis davon, die unlauter gekämpft haben. Und da gab es auch welche, die sagten, hier, Herr Lehrer, ich weiß was. Ja, also wir sollten ehrlich kämpfen, den Regeln gemäß. Schaut in eure Bibel hinein. Es gibt auch die Abkürzung über besondere geistliche Erfahrungen oder die Vereinbarung, indem man nicht einzelne Leute investiert, sondern auf Massenveranstaltungen hofft. Wir organisieren ein großes Event, laden ganz viele Leute ein, machen Werbung in der Zeitung, verteilen Flyer in der Stadt, hängen Plakate auf und hoffen, dass dann die Leute in Massen geströmt kommen. Oder man predigt auch ein verkürztes, unvollständiges Evangelium, ohne Buße und Gericht. Ein sogenanntes Wohlfühl-Evangelium. Du musst nur beten, dann gibt dir Gott alles, was du brauchst. Auch das gibt es. Oder man schaut pragmatisch nur darauf, ob etwas Erfolg bringt und nicht darauf, ob es Gott gefällt. Ich denke an unsere Bibelausstellung. Wir waren überzeugt, jawohl, das sollten wir tun. Und manchmal wird vielleicht auch darauf gesehen, was bringt es denn am Ende? Wir warten erstmal ein paar Minuten. Unsere Schwester Elfriede Fiedler geht es nicht gut. Ich möchte kurz für unsere Schwester beten. Herr Jesus, in dieser Welt haben wir Drangsale und Anfechtungen zu erdulden. Manchmal ist auch unser Körper nicht mehr in der Lage, seinen Dienst zu tun. Und so bitten wir dich für unsere Schwester Elfriede Fiedler, dass du sie stärkst und trägst, dass du bei ihr bist und sie tröstest. Alles, was jetzt geschieht, auch alle Maßnahmen dazu schenke, dass alles in deiner Weise abläuft. Sei du bei uns. Amen. Ja, ich war bei der Bibelausstellung stehen geblieben. Was hat es denn gebracht? Wir haben viele Besucher durch diese Ausstellung geführt, haben Bibeln verteilt, haben mit Menschen Gespräche geführt. Wir hatten immer einen guten Eindruck. Ja, aber wir sollten warten, dass der Same aufgeht. Es gibt im geistlichen Leben und im Herausbilden von Jüngern keine Abkürzung. Wir können keine schnellen Erfolge erwarten. Der erstaunliche Gedanke in diesen Versen ist, dass wir Jesus gefallen können durch unseren Dienst und einen Siegenskranz erhalten. Und die antiken Spiele wurden aus heutiger Sicht auch außerordentlich brutal ausgetragen. Bei den Teilnehmern im klassischen Kampfsportarten, zum Beispiel Boxen, Ringen, Stockfechten, da musste man auch als Teilnehmer mit dem Tod rechnen. Und teilweise wurden Kämpfer für ihr Durchhalten zum Sieger erklärt, nachdem ihr Tod im Kampf festgestellt wurde. Ich fand, das ist ein treffender Vergleich auf unseren Herrn Jesus. Jesus starb am Kreuz, also er hat den Tod erlitten und er hat trotzdem gesiegt. Nachträglich wurde er, und erklären wir ihn, zum Sieger. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, und das wird eine großartige Ehrung sein, welche die Siegerehrung bei den Olympischen Spielen natürlich weit übertrifft. Wenn wir Jesus, den Sieger von Golgatha, sehen und ihm zujubeln. In Vers 6 heißt es, der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Das dritte Bild, welches Paulus für das Jüngerschaftstraining benutzt, kommt aus der Landwirtschaft. Heute können wir das nicht mehr so genau nachvollziehen, aber noch vor 120 Jahren, am Anfang des 20. Jahrhunderts, waren 60% der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt. Die wussten Bescheid. Die können das nachempfinden, was ein Bauer leistet, was er empfindet. Das drückt zum einen aus, wie viel Geduld wir mitbringen müssen. Und der Veränderungsprozess in unserem eigenen Leben wird Zeit in Anspruch nehmen. Und auch im Leben derer, die uns wichtig sind, die wir lehren, denen wir das Evangelium weitersagen. Außerdem ist dieser Prozess mehr organisch als mechanisch. Der Ackersmann kann nur die Erde pflügen und den Samen sehen. Und dann muss er warten und vertrauen, dass Gott das Gedeihen schenkt. Es ist da vollkommen sinnlos, ständig nachzubohren und zu gucken, wie weit denn die Pflanze gediehen ist. Da kann es ganz schnell passieren, dass der Keim abbricht. Ich habe das als Kind auch erlebt, da hatte ich Bohnen gesät und dann war ich ungeduldig und wollte mal nachsehen, tut sich was. Und dann war dieser zarte Keim abgebrochen. Und das war's dann für die Frucht. Aber ich hatte zum Glück mehrere gesät, ja. Man muss seine Grenzen im Dienst für Jesus anerkennen. Es ist zum einen ein sehr demütigender, aber zur gleichen Zeit auch ein sehr befreiender Gedanke. Ich muss mich nicht mühen, ich muss nicht nachbohren. Ich sehe den Samen, es wird ausgestreut und Gott schenkt das Wachstum. Ja, der Prozess ist nicht in unserer, sondern in Gottes Hand. Und es ist auch befreiend, weil wir letztendlich nur verantwortlich sind, das Evangelium anzuvertrauen. Wir sind nicht verantwortlich für die Frucht. Außerdem macht Paulus auch das Bild des Ackermanns nochmals deutlich, wie anstrengend das Training von Jüngern ist und wie es in festen Phasen vor sich geht. Und es muss auch zu einer bestimmten Zeit gepflügt und gesät werden. Also im Frühling. Es ist gut, das Evangelium, das Wort Gottes, Menschen anzuvertrauen, wenn sie noch jung sind. Im Herbst, im Spätherbst geht oftmals nicht mehr viel auf. Diese Erfahrung habe ich selber auch schon machen können. Und man kann die Früchte erst ernten, wenn man lange und ausgiebig gesät und natürlich auch gegossen hat. Aber er, Paulus, verweist auch darauf, wie fruchtbringend ein Dienst der Jüngerschaft ist. Und es gibt nichts Erfüllenderes im Leben nach der Gemeinschaft mit Gott, als zu sehen, wie das Evangelium im eigenen Leben und im Leben von anderen Wurzeln schlägt und wie sich Jünger herausbilden. Diese Früchte wird in erster Linie der genießen dürfen, der die harte Arbeit des Trainings geleistet hat. Also eine Gemeinde, die sich müht, in Kinder- und Jugendarbeit, die werden auch die Früchte ernten. Da werden Menschen heranwachsen, die dem Herrn Jesus nachfolgen und zur Gemeinde finden. Ja, dass die Gemeinde davon profitiert, von ausgebildeten Jüngern, ist enorm lebensbereichernd. Drittens, das Evangelium des Paulus. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte das Gedächtnis Jesu, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Was meint David, was meint Paulus damit? Nach meinem Evangelium. Hat er ein anderes Evangelium, was die anderen Apostel nicht verkündigen? Was ist da dran? Meint er ein fünftes, ein geheimes Evangelium? Ist es das, was Paulus meint, wenn er im ersten Vers schreibt, das Vertrauen treuen Menschen an? Vielleicht sogar eine Geheimlehre, nach der Art der Freimaurer, nur Auserwählten erkennbar, in geheimen Ritualen weitergegeben, hinter verschlossenen Türen, wo keiner dabei sein darf. Ich sage dir jetzt mal was. Und das behalte erstmal für dich. Aber wenn du Leute erkennst, die vertrauenswürdig sind, denen darfst du es weitergeben. In Römer 16, Vers 25 spricht Paulus von einem Geheimnis. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium, hier ist wieder also von seinem Evangelium die Rede, und der Predigt von Jesu Christi nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war. Ja, was ist das Evangelium des Paulus? Drei Punkte habe ich herausgefunden. Erstens, Jesus ist der Messias Gottes, der Heiland der Welt. Zweitens, Gerechtigkeit vor Gott erlangt der Mensch nicht aus Gesetzeswerken, sondern allein durch den Glauben an die Botschaft, dass in Christus und seinem Tod für uns die Vergebung Gottes beschlossen liegt. Und drittens, nicht mehr die von außen kommende Forderung des Gesetzes, sondern das reale Leben Christi im Gläubigen durch den Heiligen Geist ist Kraft und Richtschnur unseres Handelns. Paulus geht davon aus, dass Timotheus diese Dinge nicht sofort verinnerlicht, sondern tief darüber nachsinnen muss. Und wir müssen auch wieder, immer wieder an das Evangelium und seine Priorität in unserem Leben erinnert werden. Das ist der grundlegendste Anteil, den die Gemeinde zum Jüngerschaftstraining beisteuert. Die Erinnerung an das Evangelium. Das ist auch der grundlegendste Anfang eines persönlichen Jüngerschaftsdienstes. Andere an das Evangelium erinnern und es mit ihnen gemeinsam zu studieren. Und Paulus schließt diesen Abschnitt ab, wie er ihn begonnen hat. Der Herr muss in seiner Gnade wirken. Die Kraft für die eigene Jüngerschaft, aber auch dafür, andere in die Jüngerschaft anzuleiten, kommt allein von Gott. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja, ich werde also die Zeit überziehen, aber ich möchte jetzt die letzten Verse nicht weiter betrachten. Was können wir zusammenfassen aus diesem Text? Erstens, Ermahnung angesichts von Verfolgung und Leiden, fest im Glauben zu bleiben. Sei stark in der Gnade, die dir der Herr gibt. Und zweitens, die Verkündigung des Evangeliums fordert den ganzen Menschen. Du bist gefordert, deine Zeit, deine Begabung, deine Kraft, deine Finanzen, alles, der ganze Mensch steht in der Nachfolge. Und das 7 Tage die Woche und 24 Stunden. Und dann das Evangelium des Paulus, frei vom Gesetz. Wir sind befreit. Und auf Gottes Zusage können wir uns verlassen. Er ist treu. Wie kann ich mein Leben so ausrichten, dass ich bestmöglich im Evangelium wachsen kann? Das wäre eine der drei Fragen, die wir mitnehmen möchten. Zweitens, von wem kann ich lernen, wie ich im Evangelium wachsen kann? Und drittens, wem kann ich das Evangelium so intensiv anvertrauen, dass er oder sie es anderen lehren können? Immer freitags probt hier ein Chor. Und die Sänger des Chores, sie werden ins Gefängnis gehen, aber nur zu Besuch. Und sie werden die Botschaft weitergeben. Die Gefangenen werden die Botschaft hören. Und vielleicht wird mancher Gefangener sagen, eines Tages, wie Thomas Mittelhoff, danke Gott, dass ich im Gefängnis war. Ich bin mit dem Evangelium in Berührung gekommen. Ich habe da etwas gehört. Das kann passieren. Und wir hoffen es natürlich. Wichtig ist nicht, was wir leisten. Wichtig ist nicht, wer gewinnt. Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Amen. Singen wir das Lied unter der Nummer 424, wo es heißt, du bist treu, Herr.